Hercule Poirot schob sich dann durch den schmalen Gang, was nicht einfach war, da die meisten Reisenden vor ihren Abteilen standen. Mit der Regelmäßigkeit eines Uhrwerks murmelte er ein höfliches Pardon und gelangte endlich ans Ziel, wo er den großen jungen Amerikaner aus dem Tocatlian Hotel antraf. Der runzelte die Stirn, als Poirot eintrat. »Verzeihung«, meinte er, »ich glaube, Sie irren sich.« Dann setzte er in unbeholfenem Französischen zu, »Je crois que vous avez une erreur.« Der kleine Detektiv entgegnete auf Englisch, »Sind Sie Mr. Harris?« »Nein, mein Name ist McQueen. Ich...« Doch da sagte der Schlafwagenkondukteur über Poirots Schulter hinweg mit um Entschuldigung bittender, ziemlich atemloser Stimme, »Es ist kein anderes Bett im Zug mehr frei, Monsieur. Der Herr muss hier untergebracht werden.« Er schloss das Gangfenster, während er sprach, und schleppte dann Poirots Gepäck herein. Poirot hörte diese Entschuldigung mit stillem Vergnügen. Zweifellos war dem Mann ein gutes Trinkgeld versprochen worden, wenn er das Abteil ausschließlich dem anderen Reisenden zur Verfügung stellte. Doch selbst die freigebigsten Trinkgelder verlieren ihre Wirkung, wenn ein Direktor der Schlafwagengesellschaft im Zug mitreist und Wünsche äußert. »Voilà, Monsieur, jetzt ist alles untergebracht«, sagte der Schaffner, während er den letzten Handkoffer mit einem Schwung im Netz verstaute. »Ihnen gehört das obere Bett Nummer 7. In einer Minute fahren wir ab.« Und schon war er auf und davon. Ein Schlafwagenkondukteur, der sich herbeilässt, eigenhändig die Gepäckstücke an Ort und Stelle zu legen, bei Gott, das ist ein Phänomen, sagte Hercule Poirot schmunzelnd. Sein Reisegefährte lächelte. Offenbar hatte er seinen Ärger überwunden und eingesehen, dass es das Beste war, sich mit philosophischer Ruhe in das Unabwendbare zu schicken. Der Zug ist ungewöhnlich voll, fügte er hinzu. Ein Pfiff, dann ein langer, melancholischer Schrei der Lokomotive. Beide Herren traten in den Gang hinaus. »En voiture«, rief draußen eine Stimme. »Wir fahren ab«, sagte McQueen. Aber sie fuhren noch nicht ab. Zum zweiten Mal schrillte die Pfeife. »Wenn Sie lieber das untere Bett haben wollen, Sir«, begann der junge Amerikaner plötzlich, »ich stelle es Ihnen gern zur Verfügung.« Poirot streifte den Sprecher mit einem wohlwollenden Blick. Ein sympathischer junger Mann. »Nein, nein, ich möchte Sie keinesfalls berauben«, wehrte er ab. »Nicht der Rede wert, Sie sind zu liebenswürdig.« Weitere höfliche Proteste auf beiden Seiten. »Es handelt sich ja nur um eine Nacht«, erläuterte Hercule Poirot. »Ah, ich verstehe, Sie steigen schon in Belgrad aus. Das freilich nicht, indes...« Es gab einen heftigen Ruck. Beide, der hochgewachsene Amerikaner und der kleine Belgier, steckten den Kopf zum Fenster hinaus und sahen den langen, hell erleuchteten Bahnsteig an sich vorübergleiten. Der Orient-Express hatte seine dreitägige Fahrt durch Europa begonnen. Erst ziemlich spät fand sich Hercule Poirot am nächsten Tag zum Lunch im Speisewagen ein. Er war früh aufgestanden, hatte beinahe allein gefrühstückt und dann die Vormittagsstunden damit zugebracht, die Notizen über den Fall durchzugehen, der ihn nach London zurückrief. Seinen Reisegefährten hatte er kaum gesehen. Monsieur Bouc begrüßte seinen Landsmann mit lebhaften Winken und deutete auf den leeren Platz an seinem Tischchen, das, wie Poirot bald merkte, vom Kellner zuerst und mit besonderer Zuvorkommenheit versorgt wurde. Das Essen war erstaunlich gut. Erst als sie einen delikaten Sahnekäse aßen, schenkte Monsieur Bouc seine Aufmerksamkeit etwas anderem als der Mahlzeit. Aber ein zufriedener Magen macht eben mitteilsam. »Ach, wenn ich doch die Feder eines Balzac hätte«, sagte er seufzend. »Wie sollte ich diese Szene beschreiben? Sehen Sie, mon ami, um uns herum sitzen Leute aller Klassen, aller Nationen, Leute jeden Alters. Für 3 Tage sind diese einander völlig Fremden zusammengepfercht. Sie schlafen und essen unter demselben Dach. Sie können einander nicht ausweichen. Nach Ablauf dieser 3 Tage jedoch trennen sie sich, zerstreuen sich in alle Winde, gehen ihren verschiedenen Geschäften nach und sehen sich nie wieder. Und dennoch, nehmen wir an, es geschehe ein Unglück«, begann Poirot. »Gewiss, es wäre bedauerlich, aber trotzdem wollen wir es einmal annehmen. Dann sind alle diese Menschen zusammengekettet durch den Tod.« »Noch etwas Wein«, lenkte Monsieur Bouc ab. »Das sind ja krankhafte Einfälle, mein Lieber. Macht Ihnen vielleicht die Verdauung zu schaffen?« »Kann sein, dass die Ernährung in Syrien meinem Magen nicht ganz behagte«, gab Poirot zu. Langsam nippte er an seinem Glas und seine klugen Augen betrachteten interessiert die übrigen Gäste des Speisewagens. 13 Personen waren es. Und wie Monsieur Bouc sehr richtig geäußert hatte, waren alle Klassen und Nationen vertreten. Am Tisch gegenüber saßen 3 Männer, Einzelreisende. Der Speisewagenkellner mochte sie mit sicherem und unfehlbarem Urteil abgeschätzt und dann zu dieser Runde vereinigt haben. Ein dicker, dunkler Italiener stocherte mit wahrer Wollust in seinen Zähnen. Der magere, saubere Engländer ihm gegenüber hatte das ausdruckslose Gesicht des wohlerzogenen Dieners. Und neben ihm redete laut und ausdauernd ein stämmiger Amerikaner, möglicherweise ein Handelsreisender. »Man muss es nur gründlich besorgen«, trompetete er mit tiefer, nasaler Stimme. Der Italiener fuchtelte mit seinem Zahnstocher in der Luft herum. »Sicherlich«, stimmte er zu, »das habe ich ja die ganze Zeit gesagt.« Der Engländer schaute zum Fenster hinaus und hüstelte. Poirots Blicke wanderten weiter. Kerzengerade saß an einem kleinen Tisch eine der hässlichsten alten Damen, die er je gesehen hatte. Allerdings war es eine Hässlichkeit, die sich mit Vornehmheit paarte. Sie war nicht abstoßend, sondern eher faszinierend. Die Dame trug ein Collier aus unglaublich großen Perlen, die, was noch unglaublicher schien, tatsächlich echt waren. Die Ringe an ihren Fingern stellten ein Vermögen dar. Ein kostbarer Zobelmantel lag, mit dem Seidenfutter nach außen ausgebreitet, über der Stuhllehne hinter ihr, sodass sie ihn nur um die Schultern zu raffen brauchte, wenn sie aufstand. Der sehr kleine, kostspielige schwarze Hut, den sie trug, stand ihr überhaupt nicht. Denn er milderte nicht die Hässlichkeit ihres gelben Froschgesichts, sondern betonte sie noch. Jetzt gab sie in klarem, höflichem, doch durchaus autokratischem Ton dem Kellner einige Anweisungen. »Sie werden bitte so freundlich sein, mir eine Flasche Mineralwasser und ein großes Glas Orangensaft in mein Abteil zu stellen. Und ferner dafür zu sorgen, dass ich heute Abend junges Hühnchen ohne Soße bekomme, außerdem etwas gekochten Fisch.« Der Kellner versicherte ehrerbietig, dass er ihren Wünschen Rechnung tragen werde, woraufhin sie leicht nickte und sich erhob. Ihr Blick traf Hercule Poirot und glitt mit der Gleichgültigkeit der uninteressierten Aristokratin über ihn hinweg. »Das ist Prinzessin Dragomirov«, sagte Monsieur Bouc gedämpft, »eine Russin. Ihr Gatte verkaufte vor der Revolution seinen gesamten Besitz und investierte das Geld im Ausland. Madame ist hässlich wie die Sünde, aber ungeheuer reich. Eine Kosmopolitin.« Poirot nickte. Er hörte von der Prinzessin nicht zum ersten Mal. »Eine starke Persönlichkeit«, fügte Bouc hinzu. »Habe ich nicht recht?« Poirot konnte ihm nur beipflichten. An einem anderen der großen Tische aß Mary Debenham mit zwei anderen Frauen. Eine von ihnen war ein ältliches Wesen in karierter Bluse und Tweedrock. Sie trug das dichte, farblos blonde Haar straff zurückgekämmt und in einem großen Knoten zusammengedreht und hatte ein langes, sanftes Gesicht, das an ein Schaf erinnerte. Geduldig hörte sie der dritten Frau zu, deren Redefluss ohne Atempause dahinplätscherte. »Meiner Ansicht nach ist Bildung das Wichtigste im Leben. Wir müssen unseren westlichen Idealen treu bleiben und den Osten lehren, sie anzuerkennen. Meine Tochter sagt...« Der Zug tauchte in einen Tunnel ein und die ruhige, monotone Stimme ging im hallenden Dröhnen unter. Am wesentlich kleineren Nebentisch saß Oberst Arbuthnot, allein. Sein Blick ruhte auf Mary Debenhams Hinterkopf. Warum saßen die beiden denn nicht zusammen? Es hätte sich mit Leichtigkeit einrichten lassen. Warum also? Vielleicht, dachte Poirot, hatte Mary Einwendungen gemacht. Eine Erzieherin lernt es, auf der Hut zu sein, alles Verfängliche zu meiden. Auch Äußerlichkeiten sind für ein Mädchen, das sich sein Brot selbst verdienen muss, von Wichtigkeit. Hercules Blick wanderte zur anderen Seite des Wagens hinüber. Dort saß ganz am äußeren Ende eine Frau mittleren Alters im schlichten, schwarzen Kleid. Deutsche oder Skandinavierin, urteilte Poirot. Wahrscheinlich die Zofe der deutschen Dame. Dann kam ein Paar, das sich angeregt unterhielt. Der Herr trug einen bequemen englischen Tweedanzug, doch Engländer war er nicht. Obwohl Poirot ihn nur von hinten sehen konnte, verrieten ihm das Kopfform und Schulterhaltung. Plötzlich drehte er den Kopf, sodass sein Profil sichtbar wurde. Ein sehr gut aussehender Mann von etwa 30 Jahren mit blondem Schnurrbart. Die Frau ihm gegenüber hätte auch ein Mädchen sein können, knapp 20 Jahre schätzungsweise. Der schwarze Mantel und Rock, die weiße Satinbluse, die kleine schwarze Kappe, alles verriet letzten Schick. Sie hatte ein schönes, fremdartiges Gesicht, eine schneeweiße Haut, große braune Augen und jetschwarzes Haar. Sie rauchte eine Zigarette, die in einer langen Spitze steckte. Tiefrot waren die Nägel ihrer manikürten Hände lackiert und die linke zierte ein großer, platingefasster Smaragd. Blick und Stimme waren ein wenig kokett. »Elle est jolie, et chic«, sagte Poirot. »Ein Ehepaar, hm?« Monsieur Bouc nickte. Ungarische Diplomaten, glaube ich, erklärte er. Ein hübsches Paar. Außerdem gab es noch zwei Gäste, Poirots Abteilgefährten McQueen und dessen Arbeitgeber Mr. Ratchet, der das Gesicht dem kleinen Belgier zuwandte. Wieder betrachtete Poirot forschend die wenig einnehmenden Züge und stutzte über die trügerische Güte der Stirn und die kleinen, grausamen Augen. Fraglos fiel Monsieur Bouc der Wechsel im Ausdruck seines Freundes auf. »Sind Sie auf Ihr wildes Tier gestoßen?« erkundigte er sich. Hercule Poirot nickte. Nach dem letzten Schluck Kaffee erhob sich Monsieur Bouc. Da er mit dem Essen früher begonnen hatte als Poirot, war er auch früher fertig. »Ich gehe in mein Abteil zurück, mon ami. Kommen Sie mir nach, damit wir ein bisschen ungestört plaudern können.« »Mit Vergnügen.« Poirot trank langsam seinen Kaffee und bestellte noch einen Likör. Schon ging der Zahlkellner von Tisch zu Tisch, um zu kassieren. Schrill und jammernd erhob sich die Stimme der älteren, redseligen Amerikanerin. »Meine Tochter hat gesagt, nimm ein Heftchen mit Abonnementskarten für das Essen, dann hast du keine Schwierigkeiten. Überhaupt keine. Und jetzt soll ich noch 10% Trinkgeld zahlen. Und dann diese Flasche Mineralwasser. Was für ein scheußliches Wasser überdies. Warum führen Sie kein Vichy?« »Weil Sie einheimisches Wasser servieren müssen«, mischte sich die scharfsgesichtige Dame ein. »So? Na, ich finde das sehr merkwürdig.« Verächtlich musterte die Empörte das Häufchen Wechselgeld auf dem Tischtuch. »Sehen Sie nur, was er mir da für Dinger gegeben hat. Die Nare, oder wie das Zeug heißt. Auf dem Kehricht möchte man es werfen. Meine Tochter sagte...« Mary Debenham stieß ihren Stuhl zurück und verließ die beiden mit einem flüchtigen Nicken. Oberst Arbuthnot erhob sich ebenfalls und folgte ihr. Das geschmähte Geld zusammenraffend, brach auch die Amerikanerin auf, begleitet von der Schafsgesichtigen. Das ungarische Ehepaar hatte sich bereits entfernt, sodass nur noch Poirot, McQueen und Ratchet im Speisewagen verblieben. Ratchet sagte etwas zu seinem jungen Begleiter, worauf dieser aufstand und ebenfalls hinausging. Dann stand auch er auf. Aber anstatt McQueen zu folgen, ließ er sich unerwartet auf dem leeren Stuhl an Poirots Tisch nieder. »Können Sie mir mit einem Streichholz aushelfen?« fragte er. »Mein Name ist Ratchet.« Poirot begnügte sich mit der Andeutung einer Verbeugung. Er holte aus der Rocktasche eine Streichholzschachtel hervor und reichte sie dem Fremden, der sie nahm, aber keine Miene machte, ein Hölzchen zu benutzen. »Ich glaube, ich habe das Vergnügen, mit Monsieur Hercule Poirot zu sprechen«, sagte er. »Bin ich da richtig informiert?« Wieder eine kaum merkliche Verbeugung von Seiten Poirots. »Sie sind es, Monsieur.« Die merkwürdigen, intelligenten Augen schätzten den Detektiv sehr genau ab. Und Ratchet sprach erst nach einer längeren Pause weiter. »In meinem Land pflegt man keine Umschweife zu machen, Monsieur Poirot. Ich möchte, dass Sie einen Auftrag für mich übernehmen.« Hercule Poirots Augen zogen sich ein wenig in die Höhe. »Meine Klientel ist heutzutage beschränkt, Monsieur. Ich übernehme nur noch ganz wenige Fälle.« »Das verstehe ich sehr gut, aber hier geht es um eine stattliche Summe, Monsieur Poirot.« Und mit einer weichen, eindringlichen Stimme wiederholte er: »Eine stattliche Summe.« Hercule Poirot betrachtete ein paar Minuten lang das Muster des weißen Tischtuches. »Und was soll ich für Sie tun, Mr. Ratchet?« »Ich bin ein reicher Mann, Monsieur Poirot, ein sehr reicher Mann. Und solche Menschen haben Feinde. Ich habe einen Feind.« »Nur einen?« »Was meinen Sie mit dieser Frage?« kam es scharf zurück. »Monsieur, solche Menschen, um Ihre Worte zu gebrauchen, haben in der Regel nicht nur einen Feind, sondern mehrere.« Bei dieser Antwort schien Mr. Ratchet erleichtert aufzuatmen. Und schnell erwiderte er: »Nun, das mag stimmen. Aber ob einen Feind oder mehrere, darauf kommt es nicht an. Worauf es ankommt, ist meine Sicherheit.« »Sicherheit? Mein Leben ist bedroht worden, Monsieur Poirot.« Freilich, er lachte grimmig auf. »Verstehe ich mich auch ganz gut, selbst zu schützen.« Er schob die Hand in die Tasche und ließ flüchtig einen kleinen Browning sehen. »Ich bin wahrlich nicht der Mann, den man im Schlaf überrumpelt, doch ich denke, Sie kennen das Sprichwort, doppelt genäht hält besser. Deshalb komme ich zu Ihnen, Monsieur Poirot, und Sie können viel, viel Geld dabei verdienen.« Der kleine Belgier sah sein Gegenüber grübelnd an. Doch was er dachte, verrieten seine Züge nicht, so sehr der andere es auch zu ergründen trachtete. »Ich bedauere, Monsieur«, sagte Poirot endlich, »leider kann ich Ihnen nicht gefällig sein.«
»Nennen Sie nur Ihre Forderung«, drängte der Amerikaner.
Poirot schüttelte den Kopf. »Sie verstehen mich falsch, Monsieur. Ich bin in meinem Beruf ungemein vom Glück begünstigt gewesen und habe genug verdient, um meine Bedürfnisse und meine Launen zu befriedigen. Jetzt befasse ich mich nur noch mit Fällen, die mich interessieren.«
»Reizen Sie auch 20.000 Dollar nicht?« Nein. Wenn Sie auf etwas mehr spekulieren, so werden Sie eine Enttäuschung erleben. Ich weiß den Wert einer Sache abzuschätzen. Ich ebenfalls, Mr. Ratchet. Was gefällt Ihnen denn nicht an meinem Vorschlag?
Hercule Poirot erhob sich. Wenn Sie meinen Freimut entschuldigen, Mr. Ratchet, Ihr Gesicht gefällt mir nicht. Und damit verließ Poirot den Speisewagen. Der Simplon Express lief abends um 8:45 in Belgrad ein. Und da er eine halbe Stunde Aufenthalt hatte, stieg Poirot aus. Er blieb jedoch nicht lange im Freien, denn es herrschte schneidende Kälte. Den Bahnsteig selbst schützte zwar ein Glasdach, doch draußen schneite es noch immer stark. Als der kleine Belgier sich anschickte, wieder in die Wärme des Waggons zurückzuflüchten, wandte sich der Kondukteur an ihn, der auf dem Bahnsteig mit den Füßen stampfte und die Arme bewegte, um sich warm zu halten. »Ihre Koffer sind in das Abteil Nummer 1 hinübergeschafft worden, Monsieur«, sagte er höflich, »das Abteil, das bislang Monsieur Bouc innehatte.« »Aber wo ist denn Monsieur Bouc geblieben?« »Der ist in den eben angehängten Wagen umgestiegen, Monsieur.« Hercule machte sich auf die Suche nach seinem Freund, der aber nichts von Dank wissen wollte. »Mon ami, so ist das sehr zweckdienlich und bequem geregelt. Sie, der Sie nach England reisen, sind besser im durchgehenden Waggon nach Calais aufgehoben. Ich aber habe es herrlich hier. Also kein Wort des Dankes. Überzeugen Sie sich doch selbst, wie friedlich und still es hier ist. Der ganze Waggon ist leer. Außer mir ist nur noch ein kleiner griechischer Arzt da. Ah, mon ami, was für eine Nacht. Man behauptet, es sei seit Jahrzehnten nicht mehr so viel Schnee gefallen wie in diesem Winter. Hoffen wir, dass wir nicht stecken bleiben. Das würde mir sehr wenig passen, kann ich Ihnen versichern.« Pünktlich um 9:15 fauchte der Zug zum Bahnhof hinaus und bald darauf wünschte Hercule Poirot seinem Landsmann gute Nacht und wanderte in seinen eigenen Waggon hinter dem Speisewagen zurück. Während des zweiten gemeinsamen Reisetages waren die Schranken zwischen den einzelnen Reisenden gefallen. Oberst Arbuthnot lehnte an der Tür seines Abteils und plauderte freundschaftlich mit McQueen. Als der junge Amerikaner Poirot gewahrte, brach er vor Staunen mitten im Satz ab. »Nanu«, rief er, »ich dachte, Sie hätten uns verlassen. Sagten Sie das nicht bei der Abfahrt?« »Ah, richtig. Aber Sie haben mich missverstanden. Wir sprachen gerade davon, als der Zug sich in Istanbul in Bewegung setzte.« Poirot lächelte. »Ich wurde dadurch abgelenkt, Ihnen meine Bemerkung, es sei nur für eine Nacht, genauer zu erklären.« »Aber Mann, Ihr ganzes Gepäck ist ja fort.« »Man hat es nur in ein anderes Abteil gebracht. Das ist alles.« »Oh, ich verstehe.« Und McQueen setzte seine Unterhaltung mit dem Offizier fort, während Poirot weiterging. Zwei Türen vor seinem neuen Abteil entfernt stand die ältere Amerikanerin, Mrs. Hubbard, mit der scharfsgesichtigen Dame, die Schwedin war. Mrs. Hubbard drängte der anderen gerade ein Magazin auf. »Nein, nehmen Sie es, meine Liebe. Ich habe genügend Lesestoff in meinem Gepäck. Ach, ist es nicht grässlich kalt?« Sie nickte Hercule Poirot liebenswürdig zu. »Sie sind wirklich reizend«, sagte die Schwedin.
»Durchaus nicht. Ich hoffe, Sie können diese Nacht gut schlafen und wachen morgen ohne Kopfschmerzen auf.
Es ist vielleicht nur die Kälte. Eine Tasse heißer Tee wird schon helfen.
Haben Sie auch Aspirin bestimmt? Sonst kann ich Ihnen damit aushelfen. Ich habe mich reichlich mit den verschiedensten Medikamenten versorgt. Also dann, gute Nacht, meine Liebe.«
Als die Schwedin verschwunden war, zog Mrs. Hubbard Poirot ins Gespräch. Ein bedauernswertes Wesen. Offensichtlich eine Art Missionarin, soweit ich ihrem schlechten Englisch entnehmen konnte. Was ich ihr über meine Tochter erzählte, hat sie sehr interessiert. Auch Poirot wusste über Mrs. Hubbards Tochter schon hinlänglich Bescheid. Und mit ihm jedermann im Zug, der einigermaßen der englischen Sprache mächtig war. Dass sie und ihr Gatte zum Lehrerkollegium einer großen amerikanischen Schule in Smyrna gehörten, dass das Mrs. Hubbards erster Aufenthalt im Orient gewesen war und was sie von den Türken in ihrer schlampigen Art hielt und von dem entsetzlichen Zustand ihrer Straßen. Nun öffnete sich die ihnen nächstgelegene Tür und der hagere, blasse Diener kam heraus. Poirot erhaschte einen flüchtigen Blick auf Mr. Ratchet, der drinnen aufrecht im Bett saß. Auch er sah Poirot und zornige Röte schoss ihm ins Gesicht. Mrs. Hubbard zog den kleinen Belgier etwas zur Seite. »Wissen Sie, mir graut vor diesem Mann. Oh, nicht den Kammerdiener, meine ich. Den anderen, seinen Herrn. Ein schöner Herr ist das. Irgendetwas stimmt nicht mit diesem Mann. Meine Tochter sagt immer, ich hätte ein unglaubliches Einfühlungsvermögen. Wenn Mami der Schreck in die Knochen fährt, sagt sie, ist etwas nicht geheuer. Und mir ist ein Schreck in die Knochen gefahren. Er schläft Tür an Tür mit mir, dieser unheimliche Geselle. Und vergangene Nacht habe ich meine Tür mit meinem Gepäck verbarrikadiert, weil ich den Eindruck hatte, dass er sich an der Klinke zu schaffen machte. Mich würde es überhaupt nicht wundern, wenn der Mann sich als Mörder entpuppt oder als einer jener Eisenbahnbanditen, über die man so viel liest. Lachen Sie mich nicht aus. Mir läuft bei seinem Anblick eine Gänsehaut über den Rücken. Meine Tochter sagte, ich würde eine angenehme, bequeme Reise haben. Aber ich habe das Gefühl, dass das nicht stimmt. Dass sich im Gegenteil unterwegs irgendwas ereignen wird. Mein Gott, wie kann dieser nette, sympathische junge Mann sich dazu hergeben, Sekretär bei ihm zu spielen? Oberst Abersnott kam mit McQueen den Korridor entlang geschlendert. »In meinem Abteil ist das Bett noch nicht gemacht«, sagte der junge Amerikaner. »Setzen wir uns dorthin. Was übrigens Ihre Politik in Indien betrifft...« Die beiden Männer gingen vorüber und verschwanden in McQueens Abteil. Mrs. Hubbard unterdrückte ein leichtes Gähnen. »Ich werde mich jetzt hinlegen und ein bisschen lesen«, sagte sie. »Gute Nacht.« »Gute Nacht, Madame.« Auch Poirot suchte sein Abteil auf, das neben dem von Mr. Ratchett lag. Er zog sich aus, stieg ins Bett, las noch eine halbe Stunde und drehte dann das Licht aus. Ein paar Stunden später erwachte er oder fuhr vielmehr erschrocken in die Höhe. Er wusste, was ihn aus dem Schlaf gerissen hatte. Ein lautes Ächzen, fast ein Schrei, irgendwo in nächster Nähe. Im selben Moment hörte er das schrille Klingeln einer Glocke. Der Detektiv knipste das Licht an. Gleichzeitig merkte er, dass der Zug stillstand. Wahrscheinlich auf einer Station. Aber was bedeutete jener Schrei? Hercule Poirot erinnerte sich, dass es Ratchett war, der das benachbarte Abteil bewohnte. Er sprang aus dem Bett und öffnete die Tür, gerade als der Schaffner den Gang entlang eilte und bei Ratchett klopfte. Poirot ließ die Tür einen Spalt offen und spähte hinaus. Der Kondukteur klopfte ein zweites Mal, wieder klingelte es, und über einer anderen Abteiltür leuchtete eine Lampe auf. Im selben Augenblick rief jemand in Ratchets Abteil, «Ce n'est rien, je me suis trompé. Bien, monsieur.» Beruhigt machte der Schaffner kehrt und lief zu der Tür, über der die Lampe blinkte. Auch Poirot war erleichtert und ging wieder ins Bett. Er warf einen Blick auf seine Uhr. Ihre Zeiger wiesen auf 23 Minuten vor 1.